Heute haben wir einen Gast zu einem sehr spannenden Thema, das leider viel zu wenig thematisiert wird im Zusammenhang mit Trauer, und zwar Sex und Sexualität. Annika, herzlich willkommen.
Dankeschön. Ja, danke für die Einladung zu eurem Podcast und ja auch für das Interesse an dem Thema, mit dem wir uns gleich beschäftigen werden.
Sehr gerne. Wir sind super froh, dass du heute das Interview mit mir führen wirst. Und ich würde gerne erstmal einsteigen mit dir. Also, wer bist du? Was machst du beruflich? Und wie bist du dazu gekommen?
Ja, ich bin Annika. Ich arbeite jetzt seit 6 Jahren als Bestatterin in einem Hamburger Bestattungsinstitut, dem Trostberg. Ich bin dort als Quereinsteigerin gestartet. Ich habe vorher viele unterschiedliche Sachen gearbeitet. Ich habe Verschiedenes studiert. Ich bin Kulturpädagogin, Sozialwissenschaftlerin und Sexualwissenschaftlerin. Und letzten Endes bin ich durch meine Masterarbeit zu meinem jetzigen Beruf gekommen. Ich war zu der Zeit, als ich die Masterarbeit geschrieben habe, auf Jobsuche und habe gleichzeitig gedacht, ich könnte die Zeit jetzt eigentlich auch mal dafür nutzen, mal in die Bestattungsbranche reinzuschnuppern. Weil immer, wenn ich da mal Kontakt zu hatte im Familien- oder Freundeskontext, weil es da Bestattungen gab oder Beisetzungen gab, habe ich immer wieder gedacht, ach, dieses Bestatten finde ich irgendwie spannend und irgendwie könnte ich mir das gut vorstellen, dass das etwas für mich ist. Ich war dann aber immer in anderen Kontexten, Studium und Job. Und da hatte ich das erste Mal Zeit, mich da wirklich mal mit auseinanderzusetzen und dann eben auch inspiriert durch die Masterarbeit. Genau, ich habe immer gedacht, so dieses Arbeiten mit Menschen, sie in herausfordernden Zeiten begleiten, ein Stück weit eher im Hintergrund zu agieren oder auch eben der Kontakt zu Verstorbenen, da habe ich auch immer gedacht, ich habe da eher ein Interesse als Berührungsängste. Und ich hatte auch Erfahrung in der Begleitung von Menschen dadurch, dass ich ausgebildete Telefonseelsorgerin bin. Ich habe da eine Zeit lang als Ehrenamtlerin drin gearbeitet.
Ach, spannend.
Und dann habe ich eben ein Praktikum bei uns im Bestattungsinstitut gemacht. Ich hatte da eine Empfehlung von einer lieben Freundin, die dort Erfahrung hatte mit der Begleitung. Und dann habe ich bunte Särge im Schaufenster gesehen und dachte, war spannend. Also das ist ein schöner Zugang zu dem Thema. Genau, dann habe ich das Praktikum gemacht und habe dann gemerkt, dass alles, was ich vorher gemacht habe, hat plötzlich darin Sinn gemacht. Genau, dann wurde mir eine Stelle angeboten im Anschluss an das Praktikum und genau, und seitdem arbeite ich dort und sehr gerne. Ich arbeite sehr gerne in diesem Team. Ich mag diese Arbeit. Ich finde sie sehr erfüllend, spannend, sinnstiftend, inspirierend, auch berührend. Genau, dann habe ich noch eine Weiterbildung zur Trauerbegleiterin gemacht und habe dann eben meine Masterarbeit fertig geschrieben und habe mich da auch von der Arbeitsweise bei uns im Bestattungsinstitut dann in der Masterarbeit inspirieren lassen.
Ja, total interessant. Ich kenne diesen Gedanken tatsächlich. Bei mir war das so, als meine Oma gestorben ist, das war der erste Berührungspunkt, den ich mit Tod und Bestattung und Trauer hatte. Und danach hatte ich auch so einen Moment, wo ich gedacht habe, das ist ein toller Beruf, weil ich vorher den Beruf des Bestatters noch gar nicht richtig kennengelernt hatte. Und weil der das auch damals so toll gemacht hat, habe ich wirklich auch gedacht, das hat so viel und das ist so ein wichtiger Abschnitt ja auch und so eine wichtige Begleitung. Deshalb kann ich das total gut nachvollziehen, dass du dann auch diesen Moment hattest. Jetzt hast du gerade deine Masterarbeit angesprochen und da geht's ja dann auch schon um dieses Thema, um das es heute viel geht, um Sexualität, um Trauer, Körperlichkeit. Warum war es dir denn wichtig, genau dieses Thema aufzugreifen in deiner Masterarbeit?
Ich bin zu dem Thema letztendlich dadurch dazu gekommen, dass ich eben am Ende eines Masterstudiums muss man eine Masterarbeit schreiben und ich habe in viele verschiedene Richtungen nach einem Thema gesucht, was ich immer wieder bei Abschlussarbeiten oder Projektarbeiten etc. spannend fand, sind Tabus. Tabus in unserer Gesellschaft. Und dann bin ich auf das Buch von Traugott Rosa gestoßen, Sexualität in Zeiten der Trauer, und habe das erste Mal mich auch mit dieser Kombination der beiden Themen auseinandergesetzt und habe gedacht, dass das total spannend ist und irgendwie auch naheliegend. Dann habe ich dieses Buch sehr begeistert gelesen, weil das eben eines der wenigen Bücher ist im deutschsprachigen Raum, das sich mit diesem Thema beschäftigt. Und habe mich davon dann eben inspirieren lassen, weil er eben auch sagt, ne, es muss eine gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema geben. Es muss eine Akzeptanz dessen geben, dass trauernde Menschen sexuelle Bedürfnisse haben.
Ja.
Und er formuliert auch in seinem Buch einen gewissen Aufruf, dass sich auch Sexualwissenschaftlerinnen mehr mit dem Thema beschäftigen. Und da habe ich mich angesprochen gefühlt und habe eben das Thema dann in meiner Masterarbeit aufgegriffen. Auch weil ich dann festgestellt habe, das ist in den 3 Jahren meines Masterstudiums überhaupt kein Thema gewesen. Und auch das wollte ich dann eben ändern.
Ja, das ist also praktisch dann dein Aha-Moment gewesen, beziehungsweise der Aufhänger dafür, dieses Tabu mal zu thematisieren.
Genau, und auch letzten Endes die Auseinandersetzung dann wiederum in meiner Tätigkeit als Bestatterin, weil eben auch da Körperlichkeit, also meine Masterarbeit beschäftigt sich auch sehr viel mit Körperlichkeit und Intimität, nicht nur der reinen, in Anführungszeichen, Sexualität, sondern eben damit, welche Bedeutung eben Körperlichkeit in Abschiedsmomenten haben kann. Und das ist eben Thema meiner Masterarbeit.
Deine Masterarbeit ist Teil eines Buches geworden, das ich auch gelesen habe. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz ein bisschen darüber erzählen, wie das zustande gekommen ist.
Ja, sehr gerne. In meiner Masterarbeit habe ich den Fokus gelegt auf Interviews mit Personen, die in dem Bereich arbeiten, also die TrauerbegleiterInnen, AbschiedsbegleiterInnen sind, also Fachkräfte. Und ein Jahr später hat dann wunderbarerweise meine Kommilitonin Nora Lynch die Perspektive reingebracht oder diese Perspektive auf das Thema geworfen, Sexualität und Trauer, indem sie trauernde Menschen interviewt hat und die eben einen Partner, eine Partnerin verloren haben durch Tod und das Thema Sexualität mit denen eben besprochen hat. Und initiiert durch unsere Professorin Maika Böhm, die uns beide in unseren Masterarbeiten unterstützt hat, die hat gesagt, es gibt wenig Literatur dazu, wollt ihr das nicht veröffentlichen? Und dann haben wir mit einer dritten Autorin zusammen, Niki Ermer, unsere beiden Masterarbeiten zusammengefasst, haben dann noch gekürzt und eben versucht, das eben auch für Menschen einen Zugang zu ermöglichen, die betroffene Personen sind, also nicht nur Fachkräfte oder WissenschaftlerInnen, sondern tatsächlich die es dann auch tatsächlich betrifft. Und dadurch ist dann unser Buch Trauer und Sexualität mit dem Untertitel Wie Betroffene und Trauerbegleitende mit einem Tabuthema umgehen herausgekommen.
Ja, vielen Dank, dass ihr das gemacht habt. Und kurze Rückmeldung als Betroffene kann ich das Feedback geben, dass es sehr gut zu lesen ist, einfach zu lesen, trotzdem wissenschaftlich und sehr, sehr hilfreich.
Das freut mich.
Dann würde ich jetzt gerne zu einer sehr offenen, sehr großen Frage kommen. Und zwar, warum Sexualität in der Trauer so stark tabuisiert wird.
Ich würde sagen, dass wir uns zunächst einmal beide Begriffe getrennt voneinander anschauen. Also wir haben da die Sexualität. Sexualität ist ein zentraler Aspekt des Menschseins. Es gehört zu unserer Identität dazu. Also ist nicht nur für die Fortpflanzung darauf reduziert, sondern wenn man das nach Ulrich Clement, einem deutschen Sexualwissenschaftler, anschaut, der sagt, es gibt 4 Aspekte von Sexualität. Das ist zum einen die Fortpflanzung, also die Reproduktion, sofern das möglich ist. Ein anderer Aspekt ist der Lustaspekt, also die Erregung, die Befriedigung, die Selbstbefriedigung und eben die Körperlichkeit. Das ist der Beziehungsaspekt, also die Nähe, die Bindung, die Intimität, die da wichtig sind. Und der Identitätsaspekt, dass es zu unserer Identität gehört, dass es eine Form von Sinngebung ist, eine Orientierung und Selbstverwirklichung. Und das ist eben ein weites Verständnis von Sexualität, also dass es nicht auf die reine Penetration reduziert ist, sondern dass es eben weitere Aspekte gibt, die da wichtig sind, wie Berührungen, Austausch von intimen Gedanken, Intimität in ihrer Vielfältigkeit. Und in unserer Gesellschaft ist Sexualität ein Paradox. Also es gibt so eine scheinbare Offenheit und doch ist es gleichzeitig aber ein sehr schambesetztes Thema. über das eigentlich gar nicht so offen gesprochen wird. Also klar, es gibt so diese Auseinandersetzung in Social Media oder Medien oder auch in der Werbung, ne, Sex Sells. Aber gleichzeitig ist es ein Thema, was auch stark tabuisiert ist. Es gibt gesellschaftliche Normen oder Moralvorstellungen, die damit zusammenhängen. Und es wird oft eben als etwas Privates angesehen. Wenn wir uns dann die Trauer anschauen, Trauer ist die natürliche Reaktion eines Menschen auf einen Verlust. Also zum Beispiel dadurch, dass eine nahestehende Person oder ein Tier verstirbt. Es kann aber eben auch nach Trennung, nach Heimatverlust, durch bedeutsame Veränderungen kann Trauer ausgelöst werden. Und auch Trauer ist stark von sozialen Normen, also von gesellschaftlichen Regeln und Erwartungen und von Tabus geprägt. Dann ist sowas zum Beispiel wie Suizid etwas, das gesellschaftlich oft abgewertet wird oder etwas ist, worüber man nicht spricht. Oder es gibt Vorstellungen davon, wie Trauernde sich zu verhalten haben.
Ja.
Heißt, sie dürfen zum Beispiel keinen Spaß haben oder nicht zu viel Spaß. Dann wird ihnen sozusagen die Trauer abgesprochen oder wird in Frage gestellt. Oder auch wenn jemand zu traurig ist, auch das ist, wird manchmal problematisch angesehen.
Mhm.
Und man spricht da eben von Trauernormen, die eben das Verhalten von trauernden Menschen beeinflusst, die dann entsprechend einer Trauerrolle, also Verhalten an den Tag legen, weil sie denken, dass sie sich so verhalten müssen oder sich anpassen an eine gewisse Rolle und einem, das heißt Trauerskript, folgen, dass sie denken, sie müssen sich eben so und so verhalten. Und dabei gibt es dann einen Blick auf, ich setze es in Anführungszeichen, die richtige Trauer, also wie man sich zu verhalten hat, wie man sich zu fühlen hat. Und dass es daneben aber auch ein unangemessenes oder abweichendes Verhalten gibt. Und das kann dann unter Umständen vom Umfeld oder von der Gesellschaft sozial sanktioniert werden. Also dass es Bewertungen gibt durch das Außen. Mhm. Und dass die Trauer abgesprochen wird oder diese Verbundenheit zu der verstorbenen Person abgesprochen wird. Viele Trauernde beschreiben da auch eben so einen Zwiespalt oder ein Spannungsverhältnis, in dem sie sich da befinden. Einerseits, wie sie sich fühlen und andererseits, wie sie denken, wie die Gesellschaft auf ihr Verhalten oder ihre Gefühle blickt und oder wie sie denken, wie sie sich zu verhalten haben. Und das kann eben dazu führen, dass dann Gefühle oder Bedürfnisse unterdrückt werden und man sich selber und die eigene Trauer als falsch empfindet.
Ja.
So kann so etwas wie Spaß haben oder Freude haben problematisiert werden oder aber auch dieses Gefühl der Erleichterung, weil ein Mensch, der gestorben ist, zum Beispiel nach einer langen Krankheit und nach langen Schmerzen und viel Leid gestorben ist, das habe ich auch immer wieder in meiner Arbeit, dass Angehörige mir dann sagen, ich bin eine Form von auch erleichtert, dass der Mensch jetzt gestorben ist und nicht mehr so leiden muss. Und dann mich fragen, ob das okay ist, dass sie diese Gedanken oder diese Gefühle haben und sich da ein Stück weit auch für schämen. Und dann sage ich, natürlich ist das total verständlich und auch legitim, diese Gedanken oder Gefühle zu haben. Und das spricht ja nicht ab, dass man diese Verbundenheit oder die Liebe zu der Person hat. Man ist ja nicht erleichtert, dass der Mensch gestorben ist, sondern man ist erleichtert, dass er nicht mehr leiden muss.
Ja.
Also es ist eher das Gegenteil von, dass Liebe und Verbundenheit abgesprochen wird, sondern eben ein Zeichen für die Liebe und die Verbundenheit.
Ja.
Und das ist ja auch immer mal wieder Thema bei euch im Podcast, dass in unserer Gesellschaft Trauer zu sprechen oft schwierig ist, weil es Berührungsängste gibt. Man will niemandem zu nahe treten, man möchte keine Wunden aufreißen oder als trauernde Person möchte man niemanden zur Last fallen. Das gibt's ja auch. Also es gibt so ein Spannungsverhältnis von Scham, Moral und Normvorstellungen, in denen sich Trauernde oder aber auch das soziale Umfeld bewegt.
Ja.
Also wir haben mit Trauer und Sexualität Bereiche, die stark reglementiert und auch tabuisiert sind. Also es sind sensible Themen und fassen wir die beiden zusammen, haben wir natürlich ein doppeltes Tabu. Was es natürlich dann nochmal schwieriger macht, sich auseinanderzusetzen oder sich das so zu erlauben oder das als Thema werden zu lassen. Also es gibt auch gesellschaftliche Vorstellungen davon, dass Sexualität in Zeiten der Trauer eine untergeordnete oder womöglich gar keine Rolle spielen sollte. Also, dass Sexualität eben als Vergnügen, als angenehmes Gefühl angesehen wird und das darf in der Trauer ja gar nicht sein. Ja. Oder dass zum Beispiel Eltern, deren Kind gestorben ist, berichten, dass sie sich schämen, Freude zu haben oder sich nicht trauen, Sex zu haben, aus einem Schuld- und einem Schamgefühl heraus. Mein Kind ist gestorben und ich habe hier Spaß, das geht doch nicht. Mhm. Das sind zum Beispiel so Themen. Oder es gibt oftmals auch so einen Blick auf ein zu schnell, in Anführungszeichen. Also zu schnell wieder zu daten oder zu schnell neue Sexualkontakte einzugehen oder eine neue Beziehung. Auch da gibt es von außen gegebenenfalls einen Blick drauf und dass da die Liebe und Verbundenheit in Frage gestellt wird. Ach, wenn du so schnell wieder jemand Neues hast, dann kannst du die Person ja gar nicht, die gestorben ist, so sehr geliebt haben. Hm. Und die Trauernden, die sich dann wiederum als BetrügerInnen fühlen, weil sie sich entsprechend verhalten oder bestimmte Bedürfnisse haben. Und was auch ein wichtiger Aspekt ist in diesem Thema Sexualität in der Trauer, ist, dass diese fehlende Körperlichkeit und Intimität auch als Verlust empfunden werden. Also etwas ist, wonach man sich sehnt. Also es ist ein Verlustschmerz, weil diese sexuelle Beziehung weggebrochen ist. Das wird auch Sexual Bereavement genannt, dass man eben das, was man mit dieser verstorbenen Person hatte, sich wieder wünscht. Das ist auch immer wieder Thema zum Beispiel.
Ich kann das total bestätigen, dass natürlich so gesellschaftliche Normen oder Vorstellungen gerade vom Umfeld oder von außen, man ja auch als trauernde Person selber dann so auf sich projiziert und sich natürlich, man braucht ja irgendeinen Referenzrahmen und das ist in der Regel ja das Umfeld und dass man dann durch diese moralischen Vorstellungen, durch diese Normen, durch diese Rückmeldung vom Umfeld natürlich das auf sich bezieht und ja, man sagt zwar immer, es gibt kein richtig und kein falsch, aber als trauernde Person ist man ganz häufig in diesem Spannungsfeld von richtig und falsch. Mache ich das alles richtig?
Mhm. Absolut, ja.
Weil du vorhin einmal schon über das Thema Krankheit gesprochen hast, vor allem auch im Zusammenhang mit diesem Gefühl der Erleichterung, in Bezug auf die Sexualität würde ich gerne fragen, ob es Unterschiede zwischen Trauernden gibt, die ihre PartnerInnen durch eine längere Krankheit oder Ähnliches verloren haben und denjenigen, die ihre PartnerInnen ganz plötzlich verloren haben.
Ich würde sagen, dass über allem erstmal steht, dass der Umgang mit Sexualität in der Trauer etwas sehr Individuelles ist. Also es hängt von den persönlichen Einstellungen ab, von der Beziehung, die man hatte, von äußerlichen Einflüssen. Das erstmal so oben drüber genannt. Aber, und das ist eben, was Noras Studie eben auch darstellt, dass es schon auch Ähnlichkeiten gibt. Also, dass zum Beispiel in der ersten Zeit, den ersten Wochen, Monaten, sich Trauernde oft schwer vorstellen können, mit anderen Personen Sexualkontakte einzugehen oder wenig Zugang zur eigenen Sexualität haben. Im Grund kann dafür natürlich sein, dass sie mit dem eigenen Überleben beschäftigt sind, ne? Überleben als eine Facette von Trauer oder dass Trauer und der Verlust eben so stark das Gefühlsleben bestimmen, dass es da gar nichts anderes gibt, dass man vielleicht eben noch gerade das schafft, um sich am Leben zu halten, aber dass alles andere ist darunter gedeckelt. Und so spielen dann eben sexuelle Bedürfnisse oftmals in der Zeit dann eine untergeordnete Rolle. Aber es heißt natürlich nicht, dass das für alle so gilt. Das auch dazu gesagt. Aber es fehlt eben diese eine bestimmte Person, mit der man so vertraut war. Und in den Interviews und Berichten lässt sich auch erkennen, dass nach einigen Wochen, Monaten die Trauernden dann meist über die Solosexualität, also die Selbstbefriedigung, zu den eigenen Bedürfnissen wieder sich dem annähern, weil es eben Teil unserer Identität ist. Kann es eben passieren oder ist es eben so, dass sexuelle Bedürfnisse eben wieder kommen? Sie berichten dann auch häufig davon, dass über diese Solosexualität auch eine Verbindung zu der verstorbenen Person gesucht wird, weil es eben so dieses Vertraute ist miteinander. Es wird berichtet, dass Sexualität als Ressource im Trauerprozess beschrieben wird und dass eben mit der Zeit, aber das bestimmt eben jeder selber, neue sexuelle Kontakte oder neue Beziehungen dann eingegangen werden. Du hast ja jetzt gerade die beiden Gruppen so ein bisschen differenziert. Da kann man natürlich schon so einen Unterschied teilweise vielleicht erkennen, dass wenn jemand nach einer langen Krankheit verstirbt, also wo es schon lange Zeit Auseinandersetzung mit dem Verlust gibt oder es in der Zeit eben auch schon einen Verlust der Sexualität gibt, weil es körperlich gar nicht mehr möglich ist, weil die Krankheit das körperlich so bestimmt oder weil Pflege vielleicht ein wichtigerer Part gerade ist in der Beziehung. Mhm. Dass eben dann auch die Krankheit die Sexualität eingrenzt. Und dann kann es mit der Zeit eben auch zu einer Gewöhnung kommen, dass Sexualität gar kein Thema ist. Und dann unter Umständen eben auch, wenn die Person dann gestorben ist, es dann wieder Zeit braucht, entweder da wieder einen Zugang zu finden oder, weil es so lange kein Thema war, dass man dann eben noch mal mehr ein sexuelles Bedürfnis hat. Oder ein Unterschied kann auch darin begründet sein, dass eben diese Person, die schwer erkrankt ist und die Person, die die Partnerin der Partner ist, eben auch Gespräche dazu geführt haben. Wie wird es sein, wenn ich gestorben bin? Wie wird das Weiterleben für dich sein? Und dass es da oftmals auch, so wird es berichtet, eine Erlaubnis gibt, eine Erlaubnis zum Glücklichsein. Ich möchte, dass du wieder glücklich wirst. Ich wünsche mir, dass du jemanden findest. Mhm. Ne, und das baut natürlich dann Scham- und Schuldgefühle schneller ab. Und der andere Aspekt, dass wenn der Tod plötzlich erlebt wird, ist es eben auch so, dass die Sexualität mit dieser Person ja plötzlich abbricht. Das kann dann einerseits dazu führen, dass es eben einen absoluten Libido-Verlust gibt, weil man so unter Schock steht, dass das natürlich kein Thema ist. Oder aber, dass es eben ein so großes Bedürfnis ist, weil das so plötzlich abgebrochen ist, weil man gar nicht hinterherkommt, dass die Person nicht mehr da ist und dieses Miteinander gerade gar nicht mehr möglich ist. Also der Kopf, der muss erstmal da hinterherkommen.
Ja. Gab es in euren Studien übereinstimmende Muster, also im Sinne von immer wieder thematisierte Gefühle oder Erfahrungen, die die Trauernden im Zusammenhang mit Sexualität und Trauer berichtet haben?
Ja, ein großes Thema sind Scham- und Schuldgefühle. Also das Gefühl, mit den eigenen Bedürfnissen die verstorbene Person zu betrügen oder weil man Spaß hat, Freude empfindet, dass man da das Gefühl hat, sich falsch zu verhalten. Mhm. Wenn man sich diese beiden Aspekte aber anguckt, Scham und Schuld, kann man da auch interessante Funktionen drin erkennen. Also Schuld eben auch als einen inneren Kompass oder eine Orientierung, wie man sich zu verhalten hat, damit man sich eben in der Gesellschaft nicht falsch verhält. Oder dass man ein gewisses Verantwortungsbewusstsein hat, eine Empathie, dass man eben mit diesem Schuldgedanken rekapituliert, wie man sich eigentlich verhalten hat. Und gleichzeitig ist auch Schuld eine Möglichkeit, in Verbindung zu bleiben mit der verstorbenen Person. Habe ich alles richtig gemacht? Habe ich etwas falsch gemacht? Was habe ich da getan? Ermöglicht eben oder hält diese Verbindung vor allen Dingen zu der verstorbenen Person. Mhm. Oder auch die Scham, die auch eine soziale Funktion hat, ne, die anzeigt, ob man soziale Normen verletzt hat. Die schützt uns letzten Endes vor Ausgrenzung und schützt uns davor, etwas Falsches zu tun. Also es ist etwas total Normales und Verständliches, dass man das hat. Es ist nur eben dann schwierig, wenn es zu dolle wird. Da muss man dann immer gucken, dass man das eben für sich dann reflektiert. Mhm. Ein weiteres Muster ist dieses Gefühl der Verbundenheit, zum Beispiel bei der Solosexualität. Oder es wird auch berichtet, dass manchmal der Kopf und Körper nicht zusammenpassen. Das heißt, das körperliche Bedürfnis ist da, aber der Kopf oder auch das Herz sind noch gar nicht so weit. Mhm. So wie ich es eben auch gesagt habe, es gibt dieses eingeschränkte Lustempfinden oder Libidoverlust in der anfänglichen Zeit, weil eben der Schmerz so im Vordergrund steht und so stark gefühlt wird. Aber es gibt dann auch wiederum Berichte oder Erzählungen, dass gerade in dieser Zeit Sexualität oder körperliche Nähe auch als Trost und Stressreduktion genutzt werden oder helfen, einfach mal den Kopf abzuschalten, was es ja auch manchmal eben braucht in der Trauer. Weil ja dann eben Hormone wie Oxytocin und Endorphine freigesetzt werden, die eben dazu führen oder helfen, dass wir uns lebendig fühlen, was eben ja wichtig ist für unser Weiterleben. Aber auch das ist keine stabile Phase, wird dann auch immer wieder berichtet. Also es ist eher so eine Pendelbewegung zwischen Wollen und Nichtwollen oder diesem Scham- und Schuldgefühl, dass wenn einen diese Lust so überrollt hat, dass man danach unter Umständen schlecht fühlt und die Trauer dann wieder eben so in den Vordergrund kommt. Ein weiteres Muster ist der Gedanke, dass dieses Besondere, was man mit der Person hatte, nie wiederfinden wird. Oder auch, dass man in Vergleich geht mit der neuen Person, dass man das Alte mit dem Neuen vergleicht. Auch das ist ein Muster. Viele berichten auch von Flashbacks, dass plötzlich die verstorbene Person, dass sie an die denken müssen, ob jetzt bei der Solosexualität oder aber auch beim Sex mit einer anderen Person. Es wird sehr viel beschrieben, dass der Weg hin zu einer gelebten neuen Sexualität eine Herausforderung sein kann. Und worüber man sich eben auch Gedanken machen darf, ist, dass die Trauer im Prinzip nie überstanden und zu Ende ist. Es ist ja so eine alte Vorstellung, dass wir uns von unseren Verstorbenen lösen müssen. Es ist ja vielmehr, dass man mit der Zeit einen Umgang damit findet. Also ein Leben mit der Trauer und die verstorbene Person ins eigene Leben integriert. Und wenn man mit der Zeit neue sexuelle Kontakte oder Beziehungen eingeht, heißt das nicht, dass die Trauer weg ist oder diese Verbundenheit zu der verstorbenen Person weg ist, sondern sie wird ein Teil des Neuen. Und es existiert eben eine Gleichzeitigkeit.
Ja.
Und der andere Aspekt, der eben auch genannt wird, ist, dass mit der Zeit diese Schuld- und Schamgefühle, die ich gerade eben am Anfang genannt habe, eben abgebaut werden.
Welche Strategien gab es oder gibt es von Trauernden, die in diesem inneren Konflikt sind, also diese Scham- und Schuldgefühle auf der einen Seite, aber auch nach Sexualität und Nähe auf der anderen Seite? Welche Strategien gab es, damit umzugehen?
Oftmals ist es so am Anfang die Solosexualität, die einen ersten Zugang dazu wieder ermöglicht. Oft ist es auch bedeutsam abzuwarten, also sich die Zeit zu geben, die man eben braucht. Und dieses Lösen von den Vorstellungen und den Erwartungen des Außen, sondern der Konzentration darauf, was will ich eigentlich, was brauche ich? Es wird auch beschrieben, dass es hilft, zu überlegen, was die verstorbene Person dazu sagen würde in dieser Situation. Manchmal kann das aber auch hinderlich sein. Es kann eine Strategie sein, die helfen kann, dass man eben erkennt, dass Sexualität eine Ressource ist, um im Moment zu sein, um den Kopf abzuschalten, um eben zu leben, weil Sexualität ist Leben. Es kann helfen, eine bewusste Entscheidung zu treffen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich da langsam ranzutasten an die eigenen Bedürfnisse. Manchmal hilft es auch, in Anführungszeichen, nur auf der körperlichen Ebene zu sein und das Emotionale erstmal beiseite zu lassen. Für viele ist aber auch das gar nicht, ohne einander zu denken. Eine Strategie kann sein, auf sich selber und die eigenen Gefühle eben zu vertrauen. Eine Auseinandersetzung damit, was man will und braucht. Es kann helfen, sich mit anderen auszutauschen, also mit anderen Betroffenen, mit der neuen Person sich auszutauschen, über die eigenen Ängste zu sprechen. Es kann helfen, sich professionelle Hilfe zu suchen. Es kann helfen, sich in Podcasts wie euren zu informieren oder in Literatur sich dazu etwas durchzulesen. Also so Anknüpfungspunkte und Identifikation eben zu finden.
Ja.
Es kann helfen, sich zu erlauben, Momente der Freude und des Gelöstseins zu haben in der Trauer, weil es eben diese Erholungsmomente sind in dieser Zeit der Trauer, die eben kräftezehrend ist, die anstrengend ist, kann wichtig sein, weil das eben auch ein Aspekt des Überlebens und Weiterlebens ist. Aber letztendlich gibt es keine festgelegte Strategie, sondern man muss da eben selber gucken, was brauche ich, was hilft mir in dem Ganzen.
Ja.
Also es ist höchst individuell. Genau, und da darf jede den eigenen Weg finden mit Blick auf die eigenen Bedürfnisse.
Ja, dieses ganz Individuelle, das ist manchmal relativ schwierig und es ist immer gut, irgendwie eine Orientierung zu haben. Das ist ja fast in allen Lebensbereichen so und ich habe festgestellt, auch in der Trauer und diese Strategien, die andere Leute gefunden haben in euren Studien oder die ihr auch beschreibt, sind sicher auch hilfreich für Trauernde, um da zumindest einen Orientierungsrahmen zu haben. Wie gehen andere damit um? Und was hat für andere funktioniert oder auch gar nicht funktioniert?
Ja, es ist eben auch so ein Ausprobieren und da darf man sich auch eine Fehlerfreundlichkeit zugestehen, dass man Dinge eben ausprobiert und guckt, was macht das eigentlich mit mir? Das wird in dem Buch ja auch immer wieder beschrieben, dass die Personen es dann mal probiert haben, dann gemerkt haben, okay, ich bin noch gar nicht so weit und sich dann wieder mehr Zeit gegeben haben.
Ich würde gerne nochmal auf das persönliche Umfeld zu sprechen kommen. Das wurde ja heute schon ein paar Mal von uns thematisiert. Und zwar, weil ja gerade diese gesellschaftlichen Normen und die Vorstellungen des Umfelds irgendwie es Trauernden manchmal schwierig machen, mit ihrer Trauer und auch mit Sexualität in der Trauer umzugehen, durch diese Trauerrolle oder dieses Trauerskript, was noch so herrscht. Und da würde ich gerne ganz konkret fragen, welche Tipps hast du für das persönliche Umfeld von Trauernden?
Das Problem ist ja, dass schon alleine beim Thema Trauer oftmals eine mangelnde Vertrautheit oder auch eine fehlende Erfahrung mit Sterben, Tod und Trauer gibt. Und das erzeugt natürlich Scham, Sprachlosigkeit oder Handlungsschwierigkeiten, Lähmung. Und das Ganze ist ja auch so paradox. Einerseits leben wir in einer medial überfluteten Welt mit Bildern des Todes, also Kriege, Attentate, Gewalt in der Welt sind total präsent. Und gleichzeitig haben wir in der realen Welt aber immer weniger Kontakt zu Verstorbenen, zum Tod. Gründe dafür können eben sein, diese Verborgenheit, diese Privatheit oder eben auch, dass es institutionalisiert wird. Das heißt, dass das Sterben in Einrichtungen wandert, wie Krankenhäuser, Hospize, Pflegeeinrichtungen, was natürlich total verständlich ist und ja auch gut und wichtig ist, dass die Menschen dort gut versorgt werden. Und gleichzeitig wird es aber aus der Wahrnehmung rausgenommen. Und das betrifft eben auch das Thema Sexualität in der Trauer. Und was eben hilft, und das zeigen unsere Studien oder eben das Buch, ist Kommunikation, Offenheit, ein wirkliches, vorurteilsfreies Interesse für das Gegenüber und die Bedürfnisse dieser Person, dass man Räume öffnet für Austausch, für Erleben, dass man eine wertschätzende Wahrnehmung hat des Gegenübers, dass man einander akzeptiert, dass man auch aushält, auch wenn es den eigenen Vorstellungen widerspricht oder man so nicht agieren würde, dass man aber akzeptiert, dass es für andere vielleicht aber genauso richtig ist, dass es eben kein richtig und falsch gibt, generell betrachtet, sondern etwas Individuelles ist. Und dass wir darüber sprechen, dass wir zum Beispiel auch Unsicherheiten haben, darüber zu sprechen. Und das baut dann aber wiederum die Unsicherheit ja schon ab. Ja. Ein weiterer wichtiger Punkt ist einfach zu akzeptieren, dass auch Trauernde sexuelle Bedürfnisse haben.
Ich würde dann gern auch noch mal auf das professionelle Umfeld kommen, also die Fachkräfte, die du ja auch im Rahmen deiner Untersuchung vor allem in den Fokus genommen hast. Welchen Umgang wünschst du dir von Fachkräften in Bezug auf das Thema?
Diese Fachkräfte machen ja eine wunderbare und wichtige Arbeit. Und das, was ich mir wünsche, dieses Thema betreffend, ist einen offenen und vorurteilsfreien Umgang damit. Das heißt, eine Bereitschaft zuzuhören, darüber zu reden, es nicht zu be- oder abzuwerten. Das ist das Gleiche, wie es auch für das soziale Umfeld gilt. Dass man aber auch vielleicht Impulse gibt, darüber mal nachzudenken oder das zu thematisieren gezielt. Oftmals hat man aber da eben Sorge, was Falsches anzusprechen oder also dass da eben auch bei eine Scham eben geben kann. Mhm. Ich wünsche mir eine lebensfreundliche Haltung, dass dem Thema Raum und Zeit gegeben wird, das in den Blick zu nehmen, dass Sexualität als Ressource und eben auch als Kraftquelle in der Trauerbewältigung angesehen wird und dass es in der Aus- und Weiterbildung aufgegriffen wird. Spannend finde ich da auch, das ist eben auch Thema in unserem Buch, wenn man Trauer- und Abschiedsarbeit zum Beispiel auch mit Körperarbeit verbindet. Hm. Zum Beispiel Tanzen, Yoga, Massage oder Klangschalenmassage. Da braucht es natürlich eine gewisse Qualifikation dafür. Aber es ist da eben so spannend, über den Körper wieder in das Spüren des eigenen Selbst zu kommen und die eigene Lebendigkeit wieder zu spüren und eben den Körper auch als Transporteur von Gefühlen zu sehen und als Transporteur von Trauer. Hilfreich können Infomaterialien sein oder konkrete Angebote für Trauernde. Ich habe zum Beispiel in meiner Masterarbeit, das ist nicht Teil des Buches geworden, habe ich einen Workshop konzipiert, der sich an Fachkräfte, aber auch an interessierte Personen richtet, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Da denke ich auch, eigentlich bräuchte es mehr solche Angebote, dass man das Thema richtig in der Gesellschaft auch platziert, so wie es eben auch mit eurem Podcast als Thema gesetzt wird, dass es damit eben eine Auseinandersetzung gibt und dann eben Tabus auch abgebaut werden, hoffentlich.
Ja, und wir haben jetzt schon häufiger die Rückmeldung bekommen, nicht nur von Trauernden, sondern vor allem auch von Leuten aus dem Umfeld von Trauernden, dass sie das total hilfreich fanden, was wir ihnen mitgegeben haben. Und deshalb wollte ich auch nochmal ganz explizit auf deine Ratschläge oder was du dir halt wünschst vom professionellen, aber auch vom persönlichen Umfeld eingehen. Zum Abschluss würde ich dich gerne fragen, ob du den Trauernden, die uns gerade zuhören, wenn du denen noch einen Gedanken mitgeben könntest, was wäre das heute?
Dein Wunsch oder Bedürfnis nach Sexualität und Körperlichkeit in der Trauer ist kein Ausdruck dafür, dass die Liebe zu der verstorbenen Person endet oder nichts wert ist oder hintergangen wird. Sie ist vielmehr Ausdruck deines Weiterlebens. Du lebst und es ist erlaubt, sich lebendig zu fühlen.